nicht Masse.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Quark und um genau zu sein, zu einer neuen Sonderfolge Football Quark und zwar einer Folge aus unserer Reihe Mentaler Druck im Leistungssport. Und wir sind, wie schon in Folge 1, bei unserem sehr geschätzten Björn Thies. Ich würde sagen, schön, dass du hier bist, aber ich glaube, der Witz war schon in der ersten Folge nicht witzig, weil wir sind ja bei dir.
Genau.
Wir sind ja bei dir, also vielen Dank, Björn, dass wir bei dir sein dürfen, um diese Sonderfolge aufzunehmen. Das freut uns sehr. Ja, letztes Mal hat schon verdammt viel Spaß gemacht. Hast du heute auch Lust?
Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch viel Spaß gemacht und letzten Endes trotzdem auch nochmal vielen Dank, dass ich in euren Podcast wieder eingeladen wurde, weil das ist ja letzten Endes der Raum, in dem wir uns ja heute auch bewegen werden. Hier.
Ist ein wichtiges Thema und die Nachfrage war da. Wir haben die Umfrage gemacht. Euch interessiert dieses Thema, ihr wollt mehr Folgen hören. Also bitte, hier mehr Folgen für euch. Ja, Björn, sag doch nochmal für alle, die erste Folge nicht gehört haben und an dieser Stelle, die erste Folge kam raus am 12.11., lohnt sich nochmal reinzuhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber für all die, die das vielleicht noch nicht getan haben und mit dieser Folge anfangen, vielleicht mal so in ein, zwei Sätzen, Björn, wer bist du, was genau machst du?
Ja, genau, ich bin, wie du schon meintest, Björn Thies, habe selber 30 Jahre American Football gespielt, verschiedene Positionen. Bin von Beruf Psychotherapeut und Sportpsychologe. Das Interessante war, dass ich Sportpsychologie tatsächlich erst viel, viel später angefangen habe, nachdem ich lange Psychotherapeut war, wo ich dann irgendwann mal gemerkt habe, weil ich ja selber viele, ja, ich sag mal, viele Leistungshemmungen so im Sport von mir selber kenne und irgendwie habe ich das immer so getrennt gesehen, Psychologie und den Sport und irgendwann mal kam mir natürlich der Gedanke, ey, pack das doch zusammen und dann ist das halt ein Bereich von vielen geworden, mit denen, in dem ich arbeite, aber den ich nach wie vor hoch spannend finde und ja, wo man einfach eine Menge trainieren kann in dem sportpsychologischen Bereich und da wollen wir ja heute so ein bisschen hin, das mal ein bisschen genauer anzugucken, was wir da genau machen.
Auf jeden Fall. Ich hab mir tatsächlich nochmal zur Vorbereitung zum zweiten Mal die Folge von dir und Torben angehört. Mhm. Für alle, die das bis jetzt vielleicht noch nicht erahnt haben, Torben fehlt heute. Heute sind es nur Björn und ich. Und ich habe da nochmal reingehört. Und da ging es ja schwerpunktmäßig vor allem darum, wie müssen wir Strukturen verändern, wie können wir in Vereinen Sensibilität dafür schaffen, wie können wir die Coaches besser mit einbinden, die Coaches schulen. Das ist auch ähnlich wie das, was wir mit Miriam Kolas in unserer zweiten Folge besprochen haben. Da ging es auch viel um die Strukturen, Coaches mit einbinden, auch so ein bisschen die Strukturen evaluieren, die es bereits gibt. Vielleicht auch mal Spieler, das war ein Thema bei euch, was ich gut fand. Dass man mal einen Fragebogen rumgibt. Einfach mal so nach dem allgemeinen Befinden der Spieler fragt. Mhm. Weil sowas wird ja prinzipiell gar nicht gemacht. Gerade in einem Sport, wo wir auch oft American Coaches haben, die ich glaube von sowas ganz weit weg sind. Also da vielleicht auch irgendwo eine kulturelle Differenz. Aber da ging es eher auf so eine, seid ihr eher auf so eine übergeordnete Ebene eingegangen, genau, sag ich mal. Ne? Also gibst du mir recht, ne? Ich glaube, da lohnt es sich, wenn wir uns das mal anschauen, aber auf einer etwas individuelleren Ebene. Ja. Dass wir uns mal angucken, wie es.
Ja. Also im Prinzip könnte man fast heute sagen, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir schon jemanden, das muss ja kein Sportpsychologe sein, aber eine Person, die sich für den sportpsychologischen Bereich interessiert, verantwortlich ist, schon in einem Verein etabliert werden. Was könnte der eigentlich machen? Wäre ein Gedanke, der mir gerade so durch den Kopf geht, dass wir von diesem Standpunkt ausgeht. Oder wir haben keinen installiert und was kann ich auch als Laie, als Spieler natürlich selber schon machen, wo ich jetzt keinen Experten für brauche, weil das einfach Dinge sind. Es gibt einfach ein paar Bereiche, über die können wir gleich erzählen, die ich einfach als jemand, der überhaupt gar keine Ahnung von Psychologie hat, selber umsetzen kann.
Ich glaube, wir kriegen eine ganz gute Mischung hin. Okay. Einerseits, wie ist es, wenn wirklich Hilfe vor Ort ist? Da haben wir ja den Experten in dir da. Aber andererseits auch, wie nehmen wir die Perspektive ein, falls wir die Hilfe nicht haben? Was kann man da selber tun? Tricks, um sich am Game Day im Fokus zu bringen. Und wir gehen jetzt natürlich immer vom Football aus, weil das hier ein Football-Podcast ist. Aber das gilt dann natürlich auch für jeden anderen Leistungssport. Und sei es ein Schwimmer vorm Wettkampf, auch der hat mit den gleichen Sachen im Endeffekt zu kämpfen. Und wie kann er sich da eventuell aus dem Tief rausholen oder aus von Ängsten lösen, sage ich mal. Mhm. Sehr schön, dann würde ich sagen, schauen wir uns da doch mal Techniken an. Und das klang schon ein bisschen in der letzten Folge an. Das ist auch für mich persönlich ein emotionales Thema, weil ich da auch meine eigene Geschichte habe. Du hast es auch gesagt, ne? Du hast auch deine Erfahrungen sammeln dürfen mit Leistungshemmungen. Und ich kenne das auch. Seit ich klein bin, habe ich schon dieses Problem. Früh mit Fußball angefangen, bisschen rundlicher gewesen und nicht gespielt. Ich war echt mies und immer Angst gehabt davor, wenn dann das Spiel anstartet. Ich wusste das Spiel eigentlich nicht, aber ich bin nur für die letzte Minute vielleicht mal raufgekommen, wenn wir 5-0 geführt haben. Aber trotzdem war ich so unfassbar nervös, dass ich teilweise wirklich vor Spielen die Seite fußball.de überprüft habe und gehofft habe, die Spiele fallen aus. Ja. Ich so, oh geil, Regen. Das heißt, ich muss nicht spielen. Ja. Das heißt, ich muss mich nicht dieser Angst stellen. Ja. Und dann irgendwann habe ich abgenommen, bin besser geworden, war dann auch wirklich ein passabler Fußballspieler. Aber dieses Gefühl ist geblieben. Mhm. Dieses Gefühl ist geblieben und das hat mich auch ein Leben lang begleitet und begleitet mich immer noch. Und ich hatte das Problem auch beim Football. Mhm. Ganz stark. Also ich weiß noch, erstes Jahr, da hast du ja auch gespielt und ich bin gekommen und ich so, oh, Safety cool aus der 5. Liga. Und dann hatten wir eigentlich einen anderen Spieler, der hat dann doch nicht gespielt und war ich Starter. Und dann war das extrem. Ich war so, das erste Spiel gegen Düsseldorf war für mich überwältigend. Also da kamen so viel Ängste hoch. Das war dann, da war ich wieder der kleine Junge. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, dass diese ganzen irgendwo ja Glaubenssätze ganz tief in mir verinnerlicht sind. Mhm. Also prinzipiell, dass ich mit der Haltung ins Spiel gehe, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Ja. Was wäre, wenn ich das und das verkacke? Was für Auswirkungen hat das? Ja. Und das hat mich total gelähmt. Ja. Das Problem hatte ich auch später noch, bezeichnendes Gespräch gehabt, in dieser Saison tatsächlich mit einem Mitspieler. Da hat er mir erzählt, ey Tobi, ich hab davon geträumt, dass ich den Touchdown fange und dass ich irgendwie diesen super Hit setze. Und ich habe ihn nur angeguckt und gesagt, ja, ich habe davon geträumt, dass ich den Touchdown zulasse und diese Interception eben nicht fange und wir deswegen verlieren. Und so unterschiedlich, das fand ich so beeindruckend in dem Moment, mit was für unterschiedlichen Haltungen man in ein Spiel gehen kann. Und ich würde sagen, wir sind ungefähr gleich gut. Aber er stand sich halt selber nicht im Weg. Er konnte viel befreiter aufspielen, weil er mit Hoffnung in das Spiel gegangen ist und ich nur mit Selbstzweifel. Und was kann man machen, um diese Glaubenssätze anzugreifen? Mhm. Wie kann ich mich von diesen Glaubenssätzen lösen? Ich meine, es ist ja im Endeffekt nur einmal umdenken. Ja. Einmal umdenken. Ja. Und schon kann die Welt total anders aussehen.
Ja. Im Prinzip ist es ja erstmal genau, also du hast eben einen wichtigen Satz gesagt. Auf einmal war ich wieder der kleine Junge. Ja. Und das ist übrigens schon die erste wichtigste Technik. Es ist nicht nur eine Technik, aber tatsächlich ist eins der einfachsten Methoden, sich wirklich zu fragen, okay, wie alt fühle ich mich in dieser Situation? Das ist nicht eine Frage, die ich vom Kopf her beantworte, sondern wo ich sozusagen wie einfach mal die Augen schließen, mir die Situation vorstellen und dann wirklich mal so ins inneren Bauch fragen, okay, fühle ich mich gerade, also du bist jetzt glaube ich 29, 28?
28.
28, okay. Und sich einfach mal zu fragen, okay, in dieser Situation sich dann selber zu sagen, fühle ich mich wie 28 Jahre. Wenn das der Fall ist und wenn das der Fall ist und eine Ja-Antwort kommt, haben wir ein anderes Thema. Aber in der Regel ist das schon mal eine häufige Sache, die wir Menschen ständig erleben, uns das aber nicht bewusst machen, dass wir nicht erwachsenengerecht sind oder nicht altersgerecht sind in der Situation, dass wir tatsächlich, der kleine 5-jährige Junge in dem Moment sind. Und jetzt kann man sich fragen, ja, aber was hat das damit zu tun? Muss ich ein bisschen ausholen, aber ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus.
Also, hol ruhig aus.
Wir Menschen entwickeln uns ja Zeit unseres Lebens. Und alles, was wir erleben, ist in unserem Körper letzten Endes abgespeichert. Es gibt so eine Therapieform, die heißt Ego-State-Therapie, also Ich-Zustände-Therapie, die arbeitet genau damit, dass wir einfach so unseren Körper als ein komplettes Nervennetzwerk vorstellst, dann ist dieser 5-jährige Junge mit seinen Erfahrungen höchstwahrscheinlich in dir abgespeichert. Das ist ein Teil deines Nervennetzwerkes, aber es ist eben nur ein Teil. Und es kann eben sein, dass genau dieser Teil des Nervennetzwerks aktiviert wird. Und das Problem ist, dass du dann auf die Fähigkeiten, die Gedanken nur dieses 5-Jährigen dann in dem Moment zurückgreifst. Und der ganz einfache Trick an dieser Stelle ist erstmal, sich vorm Spiel erstmal klar zu machen, wie alt bin ich tatsächlich. Also ganz banal, sich klar zu machen, ich bin 28 Jahre, sich das selber zu sagen, sich das vielleicht aufzuschreiben, einen Gegenstand zu haben, der dich wirklich daran erinnert, ich bin 28, gut, das kann ich jetzt von mir gerade nicht behaupten, aber also altersgerecht erstmal überhaupt reinzugehen. Das ist eine der größten Grundlagen, die so einfach umzusetzen ist, aber die wir Menschen uns oft gar nicht bewusst machen. Also ein schönes Beispiel, schöne Grüße an Vincent Huggins an dieser Stelle. Der Trainer war bei uns gewesen und Madden Football konnte der super, super, super gut spielen. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gespielt und wir waren im Trainingslager gewesen und er hat mich dann gefragt, ja, wollen wir hier auf der Leinwand vor allen Leuten spielen? Und ich wusste, scheiße, ich werde doch von dem jetzt hier voll vorgeführt und er macht mich ja völlig fertig. Und dann ist mir so der Gedanke genau daran gekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, Sag mal, Winston, damals, wo du groß geworden bist, ich glaube in New York war das, habe ihn dann so gefragt, wie war das erste Mal, als du Madden gespielt hast? Also ich habe angefangen, ihn danach zu fragen, wie war das erste Mal? Wie war die Zeit? Wie alt warst du da? Was hat deine Mutter da gemacht oder solche Sachen, ja, habe ich gefragt. Ich habe ihn diese Zeit zurückversetzt und nach einer Weile, als ich ihn all das gefragt habe, haben wir angefangen zu spielen. Und Winston hat interessanterweise nichts auf die Reihe gekriegt. Er kann das super, aber er hat nichts auf die Reihe
gekriegt. Du hast ihn also so manipuliert, dass er sich wieder wie der Junge von damals gefühlt hat, der noch nie Madden oder zumindest nicht viel gespielt hat.
Ganz genau.
Und er hat all seine Skills vergessen, die er über die Jahre sich angeeignet hat.
Ja, und du kannst dir ja vorstellen, wenn du eigentlich weißt, du bist jemand vollkommen überlegen. Das wusste er zu dem Zeitpunkt. Und auf einmal fängst du an, nur noch rumzustokeln. Was machst du als erstes? Du regst dich über dich tierisch auf.
Ja.
Der nächste Aspekt, ne? Also sich da noch über sich aufzuregen, macht es ja noch schlimmer. Also ich habe noch keinen Sportler erlebt, für den es wirklich grundsätzlich hilfreich ist, sich über sich selber aufzuregen. Das kann mal entlastend sein, aber eigentlich ist, wenn man sich über sich selber aufregt, ist man ja gar nicht mehr auf das konzentriert, was man zu tun hat, sondern man verschwendet seine Energie. Und dann, das ging tatsächlich irgendwie 3/4 so, dass er in diesem Zustand drin war. Im letzten Viertel ist er dann wieder in seinen Normalzustand zurückgekommen, hat mich vollkommen abgezogen. Aber ich hatte ja schon so weit geführt. Er hat, glaube ich, knapp gegen mich gewonnen dann am Ende. Und das war so einer der Highlights, wo ich so sage, ja, da habe ich das bösartig tatsächlich eingesetzt. Aber das kann man natürlich andersrum. Also klar, du kannst es natürlich auch, nein, ich will jetzt nicht auf diese Negativmanipulation eingehen, aber für sich positiv zu manipulieren, nicht manipulieren, sondern überhaupt klar zu machen, ich bin 28 Jahre, ich gehe jetzt als der 28-Jährige hier in dieses Spiel. Das ist manchmal einer der einfachsten, banalsten Techniken, die schon eine hohe Fähigkeit hat. Und da ist kein Mensch von vorgefeilt, in so frühere Ich-Zustände oder frühere Nervennetzwerke reinzukommen, weil das haben wir nun mal alle. Das ist eine Normalität. Nur manchmal kommen wir dann eben, wie du schon meintest, ja, da war er wieder der 5-Jährige von damals. Und ich glaube, das kann schon mal eine Technik sein, sich, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, einfach nur sein Alter vor der Situation klar zu machen, in der Situation klar zu machen. Ein früherer Ausbilder von mir, Michael Bohne, hat das inneres Schrumpfen genannt. Dieses innere Schrumpfen, also ich bin nicht altersgerecht, sondern schrumpfe wirklich zu diesem kleinen Jungen oder kleinen Mädchen. Das kann sekündlich auch passieren. Ne? Also man kann sich ja nicht vorstellen, okay, ich mache das einmal vorm Spiel und dann ist das so. Nein, das kann während des Spiels schon wieder passieren, dass man auf einmal der Fünfjährige ist. Und dann hat man die Emotion des Fünfjährigen.
Und was machst du da? Also muss es da eine sportrelevante Sache sein oder kann ich mich an irgendwas erinnern, was mich daran erinnert, dass ich 28 bin? Sei es, ich bin Vater geworden mit, also nicht jetzt ich, aber in dem Beispiel, ne, ich bin Vater geworden mit 27 oder so und daran erinnere ich mich und dann wird mir klar, na, ich kann gar nicht 5 sein, weil mit 5 kann ich aber gar nicht Vater werden. Ich habe ein Kind, also bin ich definitiv alt. Also, nicht alt, aber ich bin in diesem Alter, wo ich das Kind bekommen habe.
Das ist exakt das, beschreibst du genau das, was ich im Prinzip mit den Menschen auch mache. Das mache ich übrigens auch bei psychotherapeutischen Themen, wenn Leute wirklich in so ein Kindheits-Ich abrutschen, was hoch traumatisiert ist. Ne, dann frage ich die, okay, wie lange haben Sie einen Führerschein? Rechnen Sie mal diese Rechenaufgabe. Wie alt sind Ihre Kinder? Das sind so typische Fragen, die ich stelle, um die wieder ins Hier und Jetzt zurückzuführen. Mhm. Und das ist exakt das, was du meintest. Ne? Ja, wie alt sind meine Kinder? Ja, so und so, okay, also kann ich nicht 5 sein. Ne? Oder Rechenaufgaben oder irgendwas, weil das sind Dinge, die sozusagen wieder aus diesem Kindheits-Ich wieder ins Erwachsenen-Ich, so würde ich es nennen, an wieder zurückbringen. Und das ist wirklich eine Sache, da kann sich jeder mal überlegen, okay, wo ist eine Situation, wo ich im Nachhinein gesagt habe, wieso habe ich mich so blöd verhalten, jetzt auch außerhalb des Sports, ne? Also so, ja, da war diese Situation und da habe ich da rumgestammelt und wo man im Nachhinein, warum habe ich nicht das und das gesagt? Das weißt du doch, ne? Also das sind typische Situationen, wo man sich mal fragen kann, fragt euch mal, wie alt habt ihr euch in dieser Situation gefühlt? Selbst wenn ihr nicht gleich so eine Antwort habt, ja, ich habe mich wie 5 gefühlt, manchmal kommen innere Zahlen ziemlich schnell hoch. Mhm. Manchmal muss man sich aber klar machen, dass man sich sagt, okay, ich bin jetzt ja 50, ich habe mich da wie 50 gefühlt. Dann werde ich an der Ausspruch schon merken, nee, habe ich nicht. Okay, und dann weiß ich schon, ja, jüngeres Ich, muss ich jetzt gar nicht im Sport so genau wissen, warum, wieso, weshalb. Für mich selbst reicht es, mir klar zu machen, schreibt euch eure Zahl vom Alter irgendwo auf dem Tape oder sonst was auf. Und die Leute fragen, was hast du aufgeschrieben? Ja, das ist die Nummer vom guten Spieler, der sich verletzt hat. Klar. Witzig. Muss ich ja nicht immer.
Wenn ich das jetzt machen würde, würde ich meine eigene Nummer draufschreiben. Ich habe Tobi Omas die 28 draufgeschrieben. Ja, was mache ich für einen Spieler, der verletzt ist? Tobi, du hast die 28. Nein, nicht hier. Ein anderes Team. Hannover. Da hast du die 28 verletzt.
Ja, oder? Aber da sind wir natürlich an dem anderen Thema. Ne? Warum muss ich es verheimlichen letzten Endes? Ja. Also ich kann ja jemand sagen, oh, das ist so, weil ich mir manchmal so innerlich schrumpfe und da erinnere ich mich mal an Alter.
Ja, vor allem, ganz viele Spieler, weißt du ja auch, sind vorm Spiel, gerade auch die Amerikaner, beten gegangen. Mhm. Also sie haben sich ja wirklich entweder zusammen, ne? Ja. Ich habe manchmal mitgemacht, obwohl ich mich jetzt selber nicht als religiös bezeichnen würde, aber einfach, weil ich den Moment toll fand.
Ja.
Ne? Und dann einfach mitgemacht. Und das war völlig okay. Warum dann nicht sowas sagen? Das ist zwar jetzt kein religiöses Argument, sich irgendwie da wieder ins Spiel zu holen, aber völlig egal. Wo ist der Unterschied, ob ich mich bekreuzige, bete oder dann halt sage, ja, ich bin geschrumpft und ich hole mich jetzt zurück.
Genau.
Ne? Also,
aber es war interessant, dass ich das gleich so erwähnt habe, dass man das ja nicht erzählen muss und irgendwas verheimlichen kann. Aber ich glaube, wir kommen vom Thema.
Ja, ist krass, wie stigmatisiert das auf jeden Fall ist. Also da ist auf jeden Fall eine Hemmschwelle, drüber zu reden. Oft flüchtet man dann in irgendwelche Ausreden, wie du schon sagst, mit, ja, das ist irgendwie die Nummer für wen auch immer.
Ja, ja, genau. Okay. Du hattest aber weiter gefragt und ich weiß nicht, ob ich da einfach mal ansteigen darf. Du hast ja Glaubenssätze angesprochen.
Genau.
Und, Glaubenssätze. Ist natürlich, erstmal könnte man sagen, ja, okay, das ist jetzt ein psychotherapeutisches Thema, das ist tiefergehend. Man kann es aber trotzdem vereinfachen. Also du hast ja zum Beispiel diesen Satz gesagt, ja, ich bin nicht gut genug. Ne? Dass man so glaubt, ich bin nicht gut genug. Und eine einfache Sache, oder fangen wir mal größer an, vom Modell her. Es gibt ein sehr einfaches sportpsychologisches Modell. Das heißt, das hat mal jemand Focus Now genannt, heißt ja übersetzt, auf den Moment fokussieren. Heißt ja nichts anderes als, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt hatte, aber Sport ist eine verdammt einfache Sache. Man muss ja eigentlich nur sich auf das konzentrieren, was zu tun ist und alles andere ausblenden. Das ist so einfach gesagt und das ist ja gleichzeitig die Schwierigkeit. Aber nehmen wir jetzt das mit den Glaubenssätzen. Du gehst in ein Spiel rein und hast in der Gedanke kommt immer hoch, ah, ich bin nicht gut genug, alle anderen sind besser und ich werde hier wieder versagen. Ich habe es ja schon geträumt. Das kann ja nur schief gehen. Das sind ja alles schon so Ausführungen dieses Glaubenssatzes. Und letzten Endes, wenn ich mir nur klar mache, ja, okay, das sind jetzt alles Sachen, die hochkommen, aber was ist das, worauf ich mich jetzt konzentrieren muss? Und dann ist es gut, sich vorher sehr genau zu überlegt haben, auf was konzentriere ich mich ganz genau im Spiel? Also, nehmen wir mal einen Linebacker. Also ich bin ja schon ein bisschen raus aus dem Metier, aber was natürlich mein Fokus war erstmal als Linebacker, wenn ich mich hingestellt habe, ich gucke dieses Dreieck Guard, Quarterback, Running Back an, achte als erstes auf den Guard, mache dann einen Schritt nach vorne, nach hinten, was für einen Step macht er, weil ich gucke mir den Quarterback an, habe vorher vielleicht mir schon im Scouting gesehen, was ist das für ein Quarterback, guckt er als erstes seinen ersten Read an oder was für Technik, also was für Sachen hat der. Das sind ja die Sachen, die ich für den Sport brauche. Und das sind die Dinge, da kommen ja Psychologie, aber auch natürlich Coach. Eigentlich muss ein Coach mir ja genau meine Keys vorgeben. Mm. Und ich muss eigentlich vorm Spiel diese Keys üben. Dass ich genau weiß, worauf ich zu achten habe. Und schon kommt dieser Gedanke hoch, ja, ich bin ja doch nicht gut genug. Sich klar machen, ja, okay, ich kann den Gedanken nicht verhindern in diesem Moment, aber ich kann mich wieder zurücklenken. Ja, okay, der Gedanke ist da. Ja, aber worauf soll ich mich jetzt konzentrieren? Ah, ich sollte mich darauf konzentrieren, auf die Augen des Quarterbacks vor dem Spielzug zu achten. Und schon fokussiere ich mich wieder zurück, gehe auf das eigentlich ein, was für mich als Sportler wichtig ist. Auch das ist eben eine Technik, wo ich meine Glaubenssätze jetzt gar nicht abbauen muss. Ich muss mir nicht einreden, ich bin der Beste, ich bin hier der größte Spieler, der hier rumläuft und all so ein Schwachsinn. Weil wenn ich mir sowas erzähle, konzentriere ich mich ja schon wieder nicht auf das, was ich im Spiel zu tun habe. Und eigentlich ist es, also wenn man sich schon überlegt, okay, ich muss mir so ein paar Keys setzen, auf die ich mich konzentriere im Spiel. Das kann jetzt das sein, was der Coach vorgegeben hat. Oder das kann einfach, es könnte einfach sein, dass ich mir, wenn ich, früher war zum Beispiel so eine Sache beim Tackeln ja gewesen, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass man eben auf die Hüfte achten soll.
Nicht schädeln, nicht schädeln. Heutzutage dürfen wir das nicht mehr.
Ach so, okay. Dann hat sich der Football verändert. Wenn ich da nicht mehr mit dem Helm voran reinspringen darf, dann ist Football nicht mehr das,
was Football hat sich verändert, ja.
Nein, aber natürlich war ein Key, dass ich eher auf die Hüfte achten sollte und nicht auf den Kopf als Beispiel. Ne? Und was ja auch sinnvoll ist, weil die Hüfte sagt mir ja eher, wo es lang geht als alles andere. Und das ist dann natürlich wieder so eine Sache. Genau solche Sachen schreibe ich mir auf einen Zettel am besten auf, vorher, vom Spiel, worauf möchte ich in diesem Spiel achten? Und schon habe ich einen Leitfaden, womit ich nicht verhindere, dass die Glaubenssätze hochkommt, aber wo ich jedes Mal, wenn der Glaubenssatz hochkommt, oh, ich bin zu schlecht, ja, okay, ist jetzt so ein Gedanke von mir, aber worauf soll ich mich jetzt konzentrieren? Ja. Also auf Punkt A, B, C, D. Und das ist ja auch schon wieder eine einfache, umsetzbare mentale Technik. Und im Prinzip misse ich das als Trainer zum Beispiel, kann ich das ja ganz einfach mit meinen Spielern schon von klein an mit Jugendspielern eigentlich von Anfang an trainieren. Achtet auf diesen Punkt. Und wenn und im Prinzip kann man das ja wirklich trainieren, wenn jemand aus Tackle-Übungen macht, Tackle-Drill, ne, und man merkt, okay, der baut da totale Scheiße, besser als den anzuschreiben, macht irgendwie so einen Scheiß, ist dann zu fragen, worauf hast du eben geachtet? Wo waren deine Augen? Und dann wird der Spieler einem das vielleicht erst gar nicht sagen können. Keine Ahnung. Ja gut, dann gebe ich dir jetzt den Hinweis, achte bitte bei der nächsten Übung nur auf seine Gürtelschnalle. So. Und dann macht er vielleicht diese Übung und vielleicht versaut er den Tackle und ich frage dann aber, worauf hast du geachtet? Ja, ich habe auf seine Gürtelschnalle geachtet, aber ich habe, nein, stopp, super, du hast auf seine Gürtelschnalle geachtet. Perfekt, das machst du jetzt den ganzen Tag. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Ja. Und ob du den Tackle jetzt erstmal versaut, spielt keine Rolle. Jedes Mal, wenn du mir sagen kannst, und sag mir bitte nach jedem Mal, ja, ich habe auf die Dings geachtet, nein, ich habe nicht drauf geachtet. Und so trainierst du ja schon jemanden drin, genau diese Fokussierung zu trainieren, weil das ist natürlich die Sache, das ist, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, dieses mentale Training ist genauso Training wie das körperliche. Und das so einfach kann ich zum Beispiel so einen Glaubenssatz nicht ausschalten, aber ich kann ihn immer wieder ein bisschen an die Seite packen.
Also schön kleinschrittig denken. Ist ja auch so ein bisschen so, wenn man sich jetzt, anderer Kontext, aber im Endeffekt das gleiche Prinzip. Ja. Ich stelle mich eine Hausarbeit oder sagen wir es größer, ich stelle mich eine Bachelor- oder Masterarbeit und sage, oh, ich muss diese Arbeit schreiben. Ja. Und schreibe mir auf, als To-Do oder was auch immer, ja. Bachelorarbeit schreiben. Ja. Und dann gucke ich das an und denke mir, oh mein Gott, das ist so viel, das schaffe ich nicht. Ja. Und diese ganzen Ängste können ja aufploppen. Und alles, was wäre, wenn die Spirale fängt an, sich zu drehen. Genau. Und ich... Was mache ich? Vermeide wahrscheinlich oder wie auch immer. Ne, lenk mich ab, was auch immer. Und verdränge zwar so auch, aber es hilft mir nicht. Ja. So, und wenn ich das jetzt auf Football übertrage, wenn ich dann denke, ich muss das Spiel gewinnen. Ja. Ich, vor allem ich muss das Spiel gewinnen. Ja. Aber erstmal, wir müssen das Spiel gewinnen. Das ist erstmal eine Riesenaufgabe. Und da sind ja ganz viel kleinere Schritte vorgeschaltet.
Genau.
Und dann, okay, meine Position. Wir müssen verhindern, dass die Bälle an Mann bringt. Boah, ist immer noch sehr groß gedacht. Ja. Ich muss verhindern, dass mein Receiver Bälle fängt. Oh, immer noch sehr groß gedacht. Ja. Wie mache ich das? Okay, ich schaue ihm auf die Hüfte, die lese ich. So, ja. Und ich fokussiere mich immer mehr. Also, das ist ja das, was du, das ist das, was du meintest. Also, ich fokussiere mich immer mehr auf immer kleinschrittigere Aufgaben im Endeffekt. Ja. Und die rufe ich dann ab. Und wenn dann aufkommt, ah, was wäre, wenn ich jetzt hier oder ich glaube, ich versage, ich bin nicht gut genug. Ah, nee, auf die Hüfte gucken. Und dann klammer ich mich erstmal an diesen Schritt, auf die Hüfte gucken. Das ist das Erste, was ich mache.
Ja. Ne, wenn ich vorher für mich geklärt habe, ich bin erwachsenengerecht, ich bin in meinem Alter, ich bin in deinem Fall 28 Jahre, ne, das wäre so die Grundlage, wenn ich das habe und dann kann ich ja wieder anfangen, ja okay, und worauf konzentriere ich mich jetzt genau?
Lenkt es dann mehr ab, wenn ich dann mal drüber nachdenke, gehen wir mal davon aus, man weiß, was man tut. Also man hat genug Training absolviert, man weiß, dass man es kann. Ne? Ja, wenn man natürlich nicht genug trainiert hat und kann es nicht, ja gut, dann ist es eine andere Baustelle, aber wir gehen mal davon aus, die Person kann es, sie zweifelt nur an sich selber und ruft es dann in dem Moment nicht ab, aufgrund dieser Selbstzweifel, weil es dann völlig wirr ist und sich nicht konzentriert auf die wichtigen Dinge. Genau. So hilft es dann natürlich nicht, wenn man gerade auf dem Feld steht, weil es wird wahrscheinlich zu viel Zeit kosten. Aber wenn man an der Sideline steht und sich mal einfach mal drüber nachdenkt, okay, ich hatte in dem Spiel hatte ich da und da schon mal Erfolg, ne? Und da hatte ich doch die Interception oder da hatte ich, wenn wir jetzt auf Defense-Seite sind, oder da bin ich doch für den Touchdown gelaufen, dass man sich da erinnert, also Erinnerung abruft. Ja. Hilft einem das oder bringt einem das nur raus und verunsichert das einen vielleicht noch mehr, weil man denkt, okay, das war jetzt eine Ausnahme, das schaffe ich doch nicht wieder und jetzt mache ich mir vielleicht sogar zu viel Druck. Ja. Oder ist das etwas, wo du sagen würdest, das kann dem Spieler in diesem Moment helfen, sich auf Vergangenes besinnen?
Ich würde es, also grundsätzlich erstmal, ja, klar. Mhm. Aber ich würde es trotzdem noch ein bisschen anders sehen, weil eigentlich ist das, also gebe ich wieder ein anderes Modell rein. Das, was wir gerade so besprochen haben mit diesem sich auf Punkte konzentrieren, ist ja so, ich sag mal, eine rein bewusste Sache, ein Teil, also man sagt es immer so, also es gibt Kopf und Geist, Kopf und Kopf und Körper. Und wenn ich zu verkopft bin, dann funktioniert das nicht. Aber es ist erstmal Quatsch, weil verkopft sein heißt eigentlich, also alles sitzt erstmal im Kopf und ist verbunden mit dem gesamten Körper. Es gibt den Frontalkortex, das ist der Bereich, der für unser Bewusstsein zuständig ist. Und den spreche ich natürlich an, wenn ich sage, ich bin jetzt, okay, konzentriere dich meinetwegen auf die Gürtelschnalle als Beispiel. Ne? Dann bin ich im Frontalkortex, das ist ein bewusster Bereich. Wenn ich jetzt aber in sowas Körperliches drin bin, wo ich total, du hast das beim Eingangs mal erzählt, ne, dass man aufs Feld kommt und sich so fühlt, als ob man total schwer wie Stein ist, sich überhaupt nicht bewegen kann. So diese körperlichen Gefühle, die kriege ich in der Regel alleine mit solchen Kognitionen nicht so einfach im Griff. Da muss ich einen anderen Bereich des Gehirns ansprechen, das limbische System. Und muss das eigentlich trainieren in dem Fall. Das heißt, dieses Beispiel, was du genannt hast, wenn jetzt jemand immer wieder so wie Stein aufs Feld kommt am Anfang, würde ich mit dem, wenn ich also außerhalb des Spielfelds, also wenn wir Zeit haben, sowas vorzubereiten, also nicht gar nicht am Spieltag, sondern lange, lange vorher, ein anderes Training außerhalb des Spielfelds, außerhalb des Trainings, würde ich eben mit demjenigen wirklich, also in der Praxis zum Beispiel sagen, ja, okay, erinnere dich mal an eine Situation, wo du dich leicht, weil deswegen leicht wie Wasser fühlst. Leicht wie Wasser, weiß ich nicht, ob das richtig ist, oder leicht wie eine Feder fühlst. Und dann fragt er mich, ja, muss das was mit Football zu tun? Nein, egal, das Erste, was hochkommt, wo du dich leicht wie eine Feder gefühlt hast. Und dann kommt meinetwegen eine Situation hoch, im Tanzkurs als Beispiel. Ja. Ne, irgendwie, wo er sich so, und dann leite ich denjenigen an, und das kann man auch selber machen, in diese Situation mit allen Sinnen zu gehen. Alle Sinne sind, okay, was sehe ich, was höre ich, was spüre ich, was rieche ich, was schmecke ich. Dass sich diese Situation wirklich erstmal so, erstmal wieder voll und ganz reingeht, die sich die zurückholt, und dann geht in der Regel der Körper nämlich auch in dieses Gefühl rein. So, und dann mache ich Folgendes, so, und jetzt gehe von dieser Situation, stell dir jetzt wieder diese Steinsituation auf dem Spielfeld vor. Dann wird er da hingehen und wird sich relativ schnell wieder wie der Stein fühlen. Also in der Regel geht das relativ gut bei Leuten, denen das häufig passiert, weil die sind das so trainiert. Also das Gehirn ist so trainiert darauf, dass sie ganz schnell der Körper in diesen Zustand gehen. Weil es ist tausendmal gefahren, tausendmal hat das Gehirn diese Autobahn gefahren, und das ist dann eintrainiert. So, und jetzt muss ich anfangen, was anderes zu trainieren. Das heißt, stellt sich die Situation vor, fühlt sich erstmal wieder Stein. Das sage ich ihm vielleicht, okay, 10 Sekunden reicht, und jetzt geh wieder in die andere Situation zurück. Stell sie dir wieder vor. Ich setze dann vielleicht Anker, also stell dir wieder die Tanzsituation vor, bis du wieder die Leichtigkeit fühlst. Ich benutze dann solche Parameter wie, bis dein Körper, also von 0 bis 10, 10 heißt totale Belastung, 0 heißt völlig entspannt, völlig frei. So, und jetzt stell dir wieder die Tanzsituation vor, bis du da wieder bei der 0 bist. Hast du, okay, geh wieder zurück, stell dir wieder die Steinsituation vor. Ne? Dann fühlt er vielleicht statt einer Belastung von 10, fühlt er vielleicht eine 9. Dann gehe ich wieder zurück, wieder die leichte Situation. So springe ich mit den Leuten dann hin und her und hin und her, bis das so trainiert ist, dass diese beiden Situationen sich sozusagen wie überschneiden, oder wo diese alte Situation, diese Steinsituation durch die Federsituation ersetzt wird. Und das ist das, was ein Spieler dann natürlich auf dem Feld mitnehmen kann. Ne? Dass er vor dem Spiel sich erstmal in diese Tanzsituation reinversetzt, dass der Körper in dem Zustand ist, den er auf dem Feld braucht. Klar, es wäre gut, eine Situation zu haben, die fürs Football spielen die ideale Situation ist. Aber tanzen kann durchaus genauso ein Gefühl sein. Ne? Und das kann natürlich dann eine Sache sein, wenn derjenige dann im Spiel wieder sich wie ein Stein fühlt, dass man ihm sagt, ey, denk an die Situation, die wir trainiert haben. Was sind so deine Anker, die wir gesetzt haben? Ne? Also es kann zum Beispiel sein, dass eine bestimmte Melodie verbunden ist mit der Tanzsituation. Denk einfach an die Melodie, und dann geht das einfach. Aber das ist ein Training, das geht eben. Und deswegen finde ich es schwierig, einen Spieler, es gibt ja diese Situation, glaube ich, hier bei, dieser eine Footballfilm, Any Given Sunday.
Wo er sich immer übergibt, ne?
Genau, Jamie Foxx. Al Pacino war es ja, glaube ich, und dann sagt, stell dir die Situation vor, damals im, als du noch auf der Straße gespielt hast. Das ist zwar so eine Situation, die kann auch helfen, aber ich glaube ganz ehrlich, diese Situation damals hätte dem Leichtigkeit gegeben, aber ihn wieder in einen Ego, also wieder in einen Ich-Zustand zurückversetzt, wo er gar nicht so gut war wie jetzt. Also was ich sagen
will, also praktisch wieder, dann ist man wieder der Jüngere, und das hilft genau. Nicht. Also genau das, was du mit Huggins gemacht hast beim Madden-Spielen.
Ja,
jetzt klar. Bist du, okay, jetzt bin ich zwar, jetzt bin ich befreiter, aber jetzt bin ich nicht mehr so gut, weil jetzt bin ich
ja,
nur
der auf der Straße. Das kann passieren, spielt. Aber ich meine, Psychologie ist nie so eins zu eins. Das kann auch helfen und kann ausreichen. Aber in der Regel ist es halt verdammt schwierig, wenn du am Spielfeldrand stehst, unter dieser Spannung stehst und jetzt kommt einer an und sagt, oder du sagst dir, so, jetzt denkt man an die schönste Situation. Und du bist in diesem Krampf ja. drin und denkst einfach, Alter, was für eine Scheiße soll ich jetzt machen? Ich verkacke dieses Spiel und jetzt soll ich mir hier irgendeine schöne Situation vorstellen? Was willst du von mir? Nein, das ist eigentlich eine Sache, die besser ist, wenn du hast das vorher schon mal trainiert.
Da muss man auch an dieser Stelle, glaube ich, sagen, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass das etwas ist, was man auch eventuell, je nachdem wie stark es ist, therapeutisch begleiten muss. Also an alle, also die das hören, dass jetzt vielleicht nicht reicht, wenn jemand mal, okay, der hat das jetzt gesagt und ich stelle mir das jedes Mal vor und bin dann am Ende vielleicht noch frustrierter, weil es nicht klappt. Ja. Oder es wird vielleicht sogar auf eine gewisse Art zwanghaft, dass man ohne das vielleicht auch gar nicht mehr auskommt. Ja. Wenn man das nicht unter Betreuung macht, unter Beaufsichtigung. Oder würdest du sagen, das ist etwas, was ich mir wie so ein Taschenspielertrick gut selber aneignen kann, wenn ich das nur ab und an mal ein paar Mal probiere.
Ja, wobei ich würde da jetzt so die Angst rausnehmen, dass man da so viel selber versorgen kann. Also ich finde,
im Zweifel klappt es halt nicht.
Ja, im Zweifel klappt es halt nicht. Und aber das Wichtige ist ja, dass man es eben versucht hat. Und so eine Situation, also deswegen schlimm finde ich es nicht, wenn man sich dann, also wenn, ja, wenn man sich einfach versucht, eine schöne Situation
vorzustellen. Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. Harry Potter, bist du da bewandert?
Ich weiß nicht, woran du denkst.
Also, da muss auch lernt auch Harry diesen Expecto Patronus zu beschwören. Und da muss er auch an den glücklichen Moment denken, um diesen Zauber überhaupt wirken zu können und diese bösen Dementoren vertreiben zu können. Daran erinnert mich das ein bisschen. Ja, denk an den schönen Moment, werd leicht wie eine Feder und dann kannst du die bösen Dementoren, Fun Fact, die Depression von J.K. Rowling dargestellt haben, kannst du die vertreiben und kannst leichter aufspielen.
Ja. Wo man natürlich aufpassen muss bei genau so einer Sache ist, denk an eine schöne Situation. Ich habe gestern die Doku gesehen von, das war so eine Halbdoku hier von Boris Becker, ich weiß nicht, wer die gestern noch gesehen hat, aber da gab es zum Beispiel die Situation, wo Boris Becker dann auf dem Feld war und gleichzeitig sich dann, ich sag mal, Intimszenen mit seiner Freundin in seinem Kopf abliefen. Und jetzt muss man natürlich sagen...
Hat dann einen zweiten Schläger auf dem Feld gehabt.
Naja, das in die Richtung wollte ich nicht gehen, aber das war keine hilfreiche Vorstellung, weil das, was er bei diesen intimen Situationen brauchte, ist nicht das, was er als Tennisspieler braucht. Ja. Ne? Und deswegen, wenn man so denkt an eine schöne Situation, ja, das heißt aber nicht, dass die Situation genau die Fähigkeiten, genau das körperliche Gefühl mitbringt, was ich dann bei dem Sport brauche.
Lenkt sich dann wahrscheinlich eher ab.
So ja, oder? Ich habe das auch mal gehabt. Ich habe mal mir so eine Haltung erarbeitet, um als, wenn ich Seminare leite, um dass ich da wirklich gut Seminare leiten kann. Und dann dachte ich so, ja, das kann ich hervorragend auf Football übertragen. Und dann bin ich in Köln nochmal damals gespielt gegen die Crocodiles und bin vorher super in diese Haltung reingekommen. Und ich war während des gesamten Spiels super in dieser Haltung. Und ich bin total entspannt aus dem Spiel rausgegangen. Das haben wir übrigens haushoch verloren. Und das war eins meiner schlechtesten Spiele, was ich überhaupt gemacht habe. Und das ist mir erst im Nachhinein angefallen, dass diese Haltung, die ich mir da erarbeitet habe, überhaupt nicht gepasst hat für Football. Das war totaler Schwachsinn. Aber das muss ich erstmal kapieren.
Ich weiß noch, wie das war. Ein Spiel gegen die New Yorker Lions. Und ich meine, in meiner zweiten Season, da ging es mir wieder ähnlich. Ich war völlig verrückt, habe mich verrückt gemacht, schon einen Tag vorher, habe gedacht, ich kann das hier alles nicht, ich werde das eh wieder alles versemmeln und ich war richtig, richtig hibbelig und habe dich dann gefragt, ob du mir helfen kannst. Mhm. So, und dann hast du mir nämlich genau das auch gesagt und mir auch gesagt, denk an eine Szene und muss nicht footballrelevant sein, aber war es in dem Fall. Ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeine Interception, die ich mal gefangen habe oder ein Pick Six. Und denk an die und ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber du hast mir dann gesagt, so, und jetzt folgt die, du standst dann vor mir und hast gesagt, folg mal meinem Finger und dann guck dahin und denk an diese Situation und das machst du dann nachher auch. Guckst auch dahin, also gehst mit den Augen dahin und denkst an diese Situation und so holst du dich aus der Situation raus, wo du selber angespannt bist. Also auch gar nicht zu sehr an diese Situation zu denken, also dass du dich da nicht zu sehr reinsteigerst und dann nicht mehr in dem Moment bist, wo du gerade bist, sondern einfach nur so ein kleiner Hinweis. Ja. Vielleicht wie so ein Stopp. Ja. Ne? Spirale soll sich jetzt nicht drehen, aber dann halt das zusätzlich, dieses Stopp, nicht nur als Stopp, sondern mit einer positiven Erinnerung verknüpft, die dann ja auch footballrelevant war.
Ja, wobei das ist noch was anderes, was du da ansprichst. Natürlich weiß ich immer nicht, als Sportpsychologe hat man die eine Vorstellung und der Klient macht dann vielleicht was völlig anderes an der Stelle, aber solange es ihm hilft, ist ja auch gut. Aber das, was wir damals gemacht haben, war zum Beispiel, das Ganze nennt man Brainspotting, will ich jetzt nicht zu tief erklären, aber man muss sich das auch wieder vorstellen. Jemand, der lange Football spielt oder viel Erfahrung einfach hatte, der hat natürlich ein eigenes inneres Nervennetzwerk wirklich aufgebaut, wo diese ganzen Erfahrungen abgespeichert sind. So, und das würde ich jetzt übersetzen haben, nennen, das ist so sein Sport-Ich, sein Sportzustand. Und der ist abgespeichert im Körper. Und als ich das gemacht habe, denk mal an so eine schöne Situation, habe ich versucht, dich ja in dieses Sport-Ich erstmal reinzubringen, ne, wo es ideal läuft, sodass diese Nervennetzwerke, das Nervennetzwerk eigentlich angesprochen wird. Und das mit dieser Augenbewegung oder mit diesem Finger, die ich vor deinen Augen bewegt habe, ist es halt interessant, dass unsere Augen sind so ein direkter Zugang zu diesen Nervennetzwerken. Das heißt, wenn ich an eine bestimmte Situation denke, gibt es meistens eine Augenposition oder mehrere Augenpositionen, wo ich dieses Nervennetzwerk am stärksten spüren kann. Und deswegen habe ich das gemacht, zu gucken, ja, okay, wo ist dieser Punkt, wo deine Augen sind, wo du diese Situation am stärksten spürst. Und das ist dann wieder so ein Anker, den man auf dem Feld auch machen kann, um in mein Sport-Ich reinzugucken, diese Augenposition wieder anzugehen, weil das ist eine zusätzliche Unterstützung, um dieses Nervennetzwerk anzusteuern. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich
oder so. Ja, doch, doch. Und jetzt tatsächlich auch damals, klar.
Jetzt darfst du auch nichts anderes sagen.
Ja, natürlich.
Das beste Spiel deines Lebens gemacht, das war alles perfekt.
Das weiß ich. Wir hatten einen QB-Sack. Ich meine, ich hatte einen QB-Sack in dem Spiel. Als Safety ist das was ganz Cooles. Da kannst du dich freuen. Nee, aber es hat auf jeden Fall geholfen. Natürlich nicht immer. Aber ich hatte durchaus Momente, wo ich auf dem Feld stand, okay, zack, okay, okay. Ich bin im Modus. Also ich bin jetzt im Hier. Ich drifte nicht ab. Weil das ist immer die Gefahr, vor allem bei mir, ich drifte dann ab. Und dann mache ich mich verrückt. Und zusätzlich konzentriere ich mich eben nicht auf die Gürtelschnalle beim Tackle. Genau. So, und bin überhaupt nicht im Modus. Diese Kleinschrittigkeit. Und bei mir ist es so, dass ich dann mich in irgendwelche Schutzmechanismen flüchte. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Die aber nicht wirklich schützen, die mir nicht helfen. Entweder ich spiele eine Rolle. Witzig, ein Mitspieler von mir, ich glaube, der hält mich immer noch für einen der arrogantesten Spieler. Und ist halt lustig, weil ich das überhaupt nicht bin. Also ich bin genau das Gegenteil davon. Also ich bin eigentlich genau das Gegenteil bei jemand, der arrogant ist, der sagt, okay, ich gehe da jetzt raus und ich krieg das hin. Und er kriegt es vielleicht gerade deshalb nicht hin, weil er mit zu viel übersteigertem Selbstbewusstsein redet. Aber ich bin genau das Gegenteil. Aber ich habe mal die Rolle eingenommen, weil ich das nicht zeigen wollte. Und wir wieder bei dem Thema sind, warum spricht man nicht über Dinge? Weil es dann wieder ein bisschen stigmatisiert ist. Ja, natürlich auch Coaching-Situation und so weiter, aber man spricht es nicht an. Aber das war für mich ein Schutzmechanismus, eine Rolle einzunehmen. Und, auf den will ich eigentlich hinaus, irgendwelche kuriosen Zwänge. Ja, Rituale, die dann zu Zwängen wurden, so mit dem Schuh draus. Dass ich mir eingeredet habe, okay, jeder Footballer kennt das. Jeder hat irgendein merkwürdiges Ritual. Ich esse am Game Day vorher Nudeln mit einem bestimmten Pesto oder
T-Shirt.
Genau, ich schlafe in dem T-Shirt oder ich habe meine Glücksboxer-Short oder was weiß ich, ich gucke jeden Tag vor dem Game Day Any Given Sunday, wenn wir wieder bei dem Film sind. Irgendwie sowas. Ja. Solange ihm das hilft und einen in Modus bringt, ist das sehr gut, aber es darf halt nicht so sehr ausarten. Und so war es bei mir teilweise. Wenn ich das nicht mache, dann wird das Play nichts.
Ja.
Also teilweise, dann habe ich teilweise so ein Ritual gehabt, wie ich meinen Helm einmal zurechtrücken muss vor dem Play oder sowas, um dann in dem Play zu sein. Also die Zeit, die ich praktisch darauf hätte verwenden können, okay, jetzt nächster Step, dieses Kleinschrittige, ich schaue dem Receiver auf die Hüfte, ich bin in dieser Situation, es ist ein One-on-One, alles andere kann mir scheißegal sein. In dem Moment, wo ich mich da auf dieses Play hätte einstellen können, habe ich dran gedacht, irgendwie an meinem Helm rumzurütteln.
Ganz genau.
So, und dann ist es ja, ein Ritual, ein Zwang und die Angst ist da, dass wenn ich das nicht mache, es nicht klappt.
Ja.
So, aber ab welchem Punkt würdest du sagen, so ein Ritual, das ist was Gutes oder ist es überhaupt nichts Gutes?
Hast du
Rituale?
Ja, natürlich hatte ich Rituale, die waren bei mir nicht ganz so ausgeprägt gewesen, aber die waren tatsächlich. Die haben gewechselt, waren verschieden gewesen. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Also, jeder kennt ein Ritual. Und
Ich habe in der Jugend immer den Film Friday Night Lights geguckt, einen Tag vorher, und immer Nudeln mit, deswegen hat das vorhin gesagt, grün Pesto. Und am Ende der Season musste ich fast übergeben, weil ich dieses Pesto nicht mehr abkonnte. Und den Film konnte ich schon nicht mehr sehen. Ich habe irgendwann nur noch zum Ende geskippt. Ich muss ihn ja nur zu Ende gucken. Also kann ich ja eigentlich auch zum Hauptendspiel kommen. also völlig bescheuert. Ne? Sorry, wollte ich nie unterbrechen.
Nee, aber das ist mir gerade eingefallen. Nein, aber das ist ja exakt das. Also du hast es ja eigentlich auf den Punkt gebracht. Ein Ritual soll einem dazu helfen, in den Modus reinzukommen oder in meinen Sport-Ich, so nenne ich es jetzt einfach. Ne? Und das ist der einzige Sinn. Und man muss sich eben auch klar machen, also genau das, was du eben beschrieben hast, wenn ich dann ein Ritual nicht zur Verfügung habe, wie beispielsweise, ich habe das T-Shirt vergessen. Ne, und ich so dann den Gedanken habe, wegen des T-Shirts kann ich jetzt, habe ich heute ein scheiß Spiel. Das ist natürlich genau der Gedanke, den ich unterbrechen muss, wo ich mir klar machen muss, nein, Moment, ich habe das T-Shirt, um in den Modus zu kommen. Das T-Shirt ist jetzt nicht da, ich habe es vergessen. Hm. Wie komme ich denn jetzt noch in den Modus rein? Ne? Weil das ist ja das, was man sich klar machen, Rituale sind dazu da, um in einen Modus zu kommen. Ein Ritual bringt einen ja nicht dazu, wenn ich, was weiß ich, dreimal um das um Goalpost rumlaufe, dann werde ich heute drei Touchdowns machen. Ich meine, das ist ja kein direkter Zusammenhang zwischen. Sondern ja, dieses dreimal rumlaufen um den Goalpost ist dazu da, um in mein Sport-Ich reinzukommen. Das muss ich mir klar machen. Und wenn ich das klar habe, dann werde ich natürlich, habe ich ja auch Alternativen für meine Rituale. Ja. Weil dann einfach so, ja okay, T-Shirt ist nicht da, wie komme ich jetzt in meinen Sportler-Modus? Und da sollte ich natürlich vorher möglichst ja auch mehrere Zugänge haben und nicht nur einen.
Also erkennen, das ist ein Werkzeug, ich habe das Werkzeug vergessen, aber es gibt auch noch andere Werkzeuge.
Ja. Ne? Und es eben nicht verwechseln mit sowas wie...
ja, kein kausal Zusammenhang sehen.
Genau, es ist ja kein kausaler
Zusammenhang. Zwischen dieser Aktion und meiner Leistung.
Ja. Das ist so, wie ich stelle mir jetzt vor, dass morgen schönes Wetter ist. Ich muss es mir nur super, super, super vorstellen.
Du meinst, das ist wie wenn man Kindern sagt, wenn du dein Essen nicht auf isst, dann scheint morgen nicht die Sonne und das Kind glaubt, oh, da ist der kausale Zusammenhang zwischen meinem Essverhalten und den Wetterbedingungen.
Genau. Ja, da sind wir wieder dabei, wo man natürlich zurückgehen muss, wo uns manchmal so ein Schwachsinn beigebracht wurde von kausalen Zusammenhängen, die es ja gar nicht gibt.
Ja.
Aber da sind wir natürlich im rationalen Bereich wieder. Und wenn ich jetzt wieder umspringe, das sind ja auch Zugänge, ne? Also du hast ja nach Werkzeugen gefragt, wie kann ich sonst noch, was gibt es sonst noch für Werkzeuge? Und da kommen wir natürlich so in einen Bereich rein, wo wir den Körper mitzunehmen, also weil wir hatten vorhin dieses Beispiel mit diesen Betonknien, ich hatte ja schon mal ein Beispiel gegeben, wie man da so rangehen kann. Ein anderes Beispiel, wie ich mit so Betonknien arbeiten kann, sage ich mal, ich hatte dich vorhin, als wir das vorgesprochen haben, gefragt, ja okay, hast du dich denn aber mal auf dem Video gesehen, mal zu sehen, wie hast du dich tatsächlich bewegt? Weil oft ist es tatsächlich nur die eigene Vorstellung, das eigene innere Gefühl, dass ich total unfähig bin, mich wie Beton fühle. In, ich sag mal so, in 50% der Fällen würde ich sagen, ist das die eigene Wahrnehmung. Die hat überhaupt nichts mit der mit dem Äußeren zu tun. Und das kann man meistens nur sehen, wenn man Videos sieht.
Dazu passt, dass es tatsächlich, wenn du das jetzt so sagst, sorry, dass ich gerade einhake, aber das passt gerade, es ist meist zwischen den Snaps. Mhm. Also und wenn der Snap dann aber stattfindet, denkst du ja nicht drüber nach, weil alles passiert ja schnell. Und dann nach dem Snap denkst du wieder, oh, da hatte ich gerade weiche Knie, jetzt habe ich fürs nächste Play auch wieder weiche Knie. Ja. Und so. Und man verliert wahrscheinlich einfach viel mehr Energie, weil man darüber nachdenkt, dass es so sein könnte. Ja. Aber im Play würde ich schon sagen, und deswegen wird es wirklich mal interessant, die Videos zu vergleichen, dass man da die Leistung dann doch abruft. Ja. Das ist vielleicht wirklich zwischen den Plays. Und da ist Football natürlich auch ein sehr geeigneter Sport, um sich da verrückt zu machen, weil man eben die Momente zwischen den Plays ja nur mal hat, die man irgendwie füllen muss. Und im Idealfall halt, dass man kleinschrittig abruft, wie kann ich jetzt dieses Play positiv für mich gestalten, aber dass man dann vielleicht darüber nachdenkt. Also das wäre tatsächlich interessant, sich das mal anzuschauen. Ja.
Gut, guter Hinweis. Genau, und du wirst nicht in den Zwischensequenzen wirst du nicht sehen, ob du Betonknie hast, wo du einfach nur auf dem Feld stehst. Ne? Also,
du hast ja faktisch auch keine.
Faktisch hast du keine, aber jetzt komme ich mal wieder, so, das ist ein Begriff, den habe ich noch nie benutzt, Betonknie, aber ich finde ihn gerade so schön. Und ich glaube, viele Menschen können sich gerade vorstellen, oder Betonbeine, ne, dass man sich wirklich so fühlt, als kommt man nicht vom Fleck.
Man will backpedalen und man hat das Gefühl, man wartet durch Zement, der noch nicht ganz trocken ist.
Das sind in der Regel die Momente, wo ich eigentlich in der Überanspannung bin. Ne? Weil da, wo ich mich wie so in Beton fühle, ist genau die Situation, wo ich, also ich kann das, können wir uns ja nicht sehen, kann man ja nicht sehen im Podcast, aber wenn ihr euch mal vorstellt, den Arm, einfach nur einen Arm zu bewegen, also einfach nur gerade ausgestreckt haben und dann nach oben zum Kopf zu ziehen, zu bewegen oder nur den Bizeps anspannen, sage ich mal. Ne? Also diese Bewegung können wir in der Regel ja am besten machen, wenn wir den Bizeps anspannen und den Trizeps entspannen. Ne? Das ist eine klassische Bewegung, wo ein Muskel locker lassen muss und der andere ist angespannt. So mache ich ja die perfekte Bewegung. Ein Muskel ist angespannt, einer ist entspannt. So, und wenn ich mich jetzt zu sehr anstrenge, dann spanne ich beide Muskeln an. Und dadurch wird diese Bewegung, wenn er mal beide Muskeln anspannt und dann versucht, diese Bewegung zu machen, ja viel blockierter. Und das ist eigentlich der Zustand, wo wir, und das muss man den Leuten eben auch klar machen, dass es einen Optimumszustand der Bewegung gibt. Und der ist nicht bei 100%, sondern eigentlich bei 70% von der Anspannung. Deswegen diese Sätze von Spielern, Trainern oder wem auch immer, ihr müsst 120% geben, ist ja in doppelter Hinsicht totaler Schwachsinn. A, gibt es keine 120%, sondern es gibt 100%. Die sollte ich möglichst auch nie im Spiel erreichen, weil da sind die Todesreserven, die wir zur Verfügung haben. Und die sollte ich möglichst auch beim Sport nicht erreichen, weil die sind wirklich für den Ausnahmezustand da und sind nicht gut für den Körper, die anzugehen. So. Und eigentlich sollte ich mir klar machen, ich muss eine Anspannung von 70% haben. Und das kann ich natürlich mir auch vorstellen, dass ich mir also die Augen schließe, mir vorstelle, also was weiß ich, kann mir ein Thermometer vorstellen von 0 bis 100. Und wo ich mir wirklich in der Mitte so einen grünen Bereich vorstelle, das ist der Bereich, wo der ausschlaggebende Pegel hingehen soll. Also so ein vorgestelltes Thermometer, da sollte ich landen. Und nicht darüber, weil darüber ist rot, darunter ist eben zu wenig Anspannung. Das ist so dieses typische, ja. Man ist eben nicht konzentriert, man ist sonst wo und kein Muskel ist angespannt. Da passieren genauso viel Verletzungen wie übrigens wie im überangespannten Bereich, aber das ist Thema für einen anderen Podcast, Verletzungen. Und das ist auch eine Technik, sich einfach vorzustellen, dieses Thermometer vorzustellen, okay, wie fühlt sich mein Körper gerade an? Dann so ein paar Übungen dazu zu haben, wie bringe ich meinen Körper jetzt auf diese 70% in diesem grünen Bereich runter. Ne? Ich hatte es beim letzten Mal angesprochen, Atemtechniken sind hervorragend dafür geeignet, sehr einfach. Und da könnte ich jetzt ein bisschen mehr zu den Atemtechniken erzählen, aber ich brauche ein Mittel, um eben meinen Körper runter zu regulieren, meistens als Sportler in diesen 70% Bereich. Ja. Ja, das wollte ich nur loswerden.
Ja, sehr gut. Aber doch schon mal viele, viele, viele Sachen gelernt, die wir selber anwenden können. Ne, ich gucke hier gerade mal auch so ein bisschen auf meinen Zettel, was wir hier noch haben.
Ja.
Und eine Sache, die mich vielleicht noch interessieren würde, macht es Sinn, Mitspieler zu bewerten? Also nicht zu bewerten, sondern zu gucken, was machen meine Mitspieler? Hilft mir das? Also sich sozusagen an Mitspielern zu orientieren, wo ich weiß, okay, die wirken so, als hätten sie die Probleme nicht, die ich habe. Die wirken sehr selbstsicher, so wie sie auftreten. Die motivieren immer alle oder was weiß ich. Mhm. Macht es da Sinn, sich an diesen Spielern zu orientieren und vielleicht auch so ein bisschen das Verhalten zu adaptieren?
Naja, Verhalten entsteht letzten Endes durch das, was in unserem Kopf ja erstmal passiert. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe durch diese Tür durch, wenn ich mir das einfach nur vorstelle, eine Tür, und ich gehe durch diese Tür durch, dann gehe ich durch diese Tür durch. Wenn ich mir vorstelle, ich darf jetzt nicht gegen die Rahmen gegenlaufen, dann stelle ich mir vor, gegen die Rahmen zu laufen. Dann laufe ich, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, gegen die Rahmen zu laufen.
Ja.
Und dementsprechend ist ja nicht wichtig, in erster Linie sich das Verhalten von außen anzugucken, sondern eigentlich den Spieler zu fragen, sag mal, wie machst du das eigentlich? Ja. Woran denkst du? Wie regulierst du deinen Körper runter? Was sind deine inneren Strategien? Das fände ich dann immer spannend.
Ja.
Manche können einem das ja klar sagen und andere, keine Ahnung,
ich mach's einfach.
Und das ist natürlich auch so, das hört man ja oft, oh Gott, ich wäre gerne nicht so, ich wäre gerne ein bisschen dümmer, dann würde ich einfach mich nur auf die Sache konzentrieren. Ja, ist so zweitrangig, ne? Also das hat ja nichts mit dumm oder schlau zu tun, sondern es hat ja einfach nur damit zu tun, dass unsere Gedanken manchmal in alle möglichen Richtungen gehen. Und das ist normal. Und es geht ja eigentlich nur darum, die dann immer wieder zu fokussieren. Also deswegen, deine Frage, sich die angucken, ja, kann man sich vielleicht, aber viel wichtiger finde ich eigentlich, mit dem zu sprechen. Wie machst du das? Auch mal interessiert nachzufragen.
Was ja auch nicht heißt, dass alles, was andere machen, für einen selber funktioniert.
Genau.
Ich denke mal so an Spieltag. Reggie kennst du ja auch, der da immer durch die ganze Halle gehüpft ist und alle angeschrien hat und let's go. Und ich mir immer so gesagt habe, ey, das ist nicht meine Art.
Ja.
Also unmittelbar davor schon. Wenn wir aufs Feld rennen, brauche ich das auch. Dann pusht mich das auch. Dann finde ich es auch cool.
Ja.
Aber ich brauche noch nicht 3 Stunden vorm Game jemanden, der mich hier anschreit. Im positiven Sinne, aber mich anschreit und versucht hier auf Höchsttemperatur zu bringen. Sondern da bin ich für mich, und das funktioniert für mich, ich versuche irgendwie in diesen Fokus reinzukommen und mich auf das zu konzentrieren, was ansteht, weil ich mich eh schon genug verrückt mache. Dann brauche ich nicht noch jemanden, der um mich rumhüpft und mich auch verrückt macht. Ne? Ja. Da muss man, glaube ich, auch, und da habe ich mich auch oft dabei erwischt und gedacht, ey, wieso kann ich nicht so sein?
Ja.
Aber da war ich dann irgendwann doch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, aber das passt nicht zu meiner Art, wie ich mich auf dem Spiel mental vorbereite.
Genau.
Ich bin halt nicht der Typ, der 3 Stunden vorher durch die Gegend hüpft und völlig on fire ist, sondern ich bin auch motiviert, aber auf meine Art. Und dann bin ich halt in mich gekehrt. Aber wenn mir das hilft, hilft mir das. Ich glaube, da muss man aufpassen.
Ja.
Ne, weil man muss sich dann ja auch vielleicht fragen, warum macht er das?
Genau.
Ist das vielleicht auch eine Kompensation? Ist er vielleicht auch nervös? Ist er vielleicht gar nicht so befreit, wie das hier gerade wirkt.
Ja, ja, klar, natürlich. Also das war auch mein erster Gedanke, okay, macht das fürs Team oder macht das für sich? Oder zu wie viel Prozent macht das für sich, zu wie viel Prozent fürs Team?
Ich habe auch gehört, es gibt Leute, die auf den Händen durch die Halle laufen, um sich vom Spiel im Modus zu bringen. Na, Björn?
Ja, ist die Frage, ob bestimmte Leute das machen, um sich im Modus zu bringen oder sich von ihrer eigenen Nervosität abzulenken.
Ja. Naja, es ist ja irgendwie das Gleiche. Ne? Von der Nervosität abzulenken, ist ja die Voraussetzung dafür, sich auch irgendwo in den Modus reinzubringen.
Absolut, ja. Ich hatte eben noch einen Gedanken, dass, wo wir ja so bei Techniken waren
ja.
und du eben so das Stichwort genannt hast, wo du ja rausgekommen bist, wo du ja erst gesagt hast, warum kann ich nicht so sein? Ne? Wo du ja selber gesagt hast, naja, Quatsch, also ich bin ein anderer Typ und fertig. Und diese Bewertungsgeschichten sind ja ohnehin eins der größten Probleme, die wir im Sport einfach haben. Wir werden bewertet, das ist einfach so, das ist ein Teil des Sports. Aber eigentlich ist es Gift für den Sport, bewertet zu werden. Um Leistung optimal auszuführen, ist eine Bewertung überhaupt nicht hilfreich, muss man einfach sagen. Nicht überhaupt nicht, kann man jetzt auch ein bisschen relativieren, aber wenn ich etwas bewerte oder mich bewerte, bin ich ja wieder nicht auf das fokussiert, was eigentlich da ist. Ne? Sowas wie, das habe ich gut gemacht. Ja, besser wäre es zu sagen, ja, was genau habe ich denn umgesetzt, wie? Aber so eine Sache ist, womit wir uns einfach im Wege stehen, ist ja so, sich selber abzuwerten häufig. Ne? Also manchmal habe ich mich selber beschimpft auf dem Feld. Das war dann nur kurzfristig, um so ein bisschen frustlos zu werden. Das war okay, würde ich sagen. Ne? Aber wenn so eine dauerhafte Schleife läuft, oh, ich bin nicht dies, ich bin nicht dies, das zieht Energie. Und so eine ganz einfache Methode, die mir dazu wieder einfällt, ihr könnt das jetzt auch wieder nicht sehen, aber wenn man sich so seine rechte Hand zum Beispiel hier unter das Schlüsselbein legt, und dann einfach so ein bisschen nach außen einfach so reibt und dann mal Folgendes ausspricht. Auch wenn ich mir da gerade glaube, dass ich völlig unfähig bin und hier vielleicht der schlechteste Spieler im ganzen Team bin und selber dafür verantwortlich bin, dass unser Team heute nur wegen mir verliert, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mhm. Also das ist so eine Formel, die kann man so aussprechen. Also damit nimmt man sich ja, also damit erwähne ich einmal erstmal so meine ganzen Selbstsätze, mit denen ich mich runtermache. Also die Form ist immer auch wenn ich, Punkt, 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 da kann ich alles reinsetzen, was ich mir gerade vorwerfe. Auch wenn ich, und dann sage ich das ruhig und reibe hier so an diesem Punkt unter dem Schlüsselbein und sage dann eben am Ende, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und wenn ich das nicht aussprechen kann, wäre es besser, mich zu lieben und zu akzeptieren, so wie ich bin. Weil dadurch schaffe ich in der Regel diese Selbstvorwürfe auch wieder so ein bisschen raus. Ist auch, finde ich, eine hervorragende Sache, um milde mit sich umzugehen. Ja. Weil sowas schafft einem einfach mehr innere Freiheit, macht einen lockerer fürs Spiel und lässt einen besser aufs Spiel konzentrieren.
Auf jeden Fall, wenn du das Stichwort Bewertung nennst, da muss ich mal dran denken, wenn du Play vermasselt hast, ja. Miss Tackle oder was auch immer, du weißt in dem Moment, das war richtig, richtig blöd. Da kam bei mir immer gleich der Gedanke, Montag ist Videoanalyse. Mhm. Und da werden wir dieses Play ganz akribisch auseinandernehmen.
Ja.
Und am besten noch in Zeitlupe. Ich hatte das einmal, haben wir gegen Dresden gespielt und ich hatte einen sehr falschen Winkel auf Joe Bergeron.
Ja.
Und er hat irgendwie 8 Touchdowns gelaufen in dem Spiel. Es war katastrophal.
7
war es. Oder 7.
Ja.
Und ich hatte einen ganz, ganz beschissenen Winkel.
Ja.
Und dann haben wir in der Videoanalyse dieses Play analysiert.
Ja.
Und Roman hat das immer in Zeitlupe abgespielt.
Ja.
Und immer Pause gedrückt, in dem Moment war, wo ich wusste, ich habe den Winkel verkackt. Und dann stand ich da halb im Spagat.
Ja.
Und dann hat er mich dafür rund gemacht. Ne? Ja. Und dann hatten wir irgendwann nochmal ein Spiel gegen Dresden und wir hatten das neuere Tape nicht von irgendeinem anderen Spiel. Mhm. Dann hat er einfach nochmal unseres angemacht und beim gleichen Play wieder die gleiche Chose abgezogen. Ne?
Ja.
Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, jedes Mal im Spiel hast du immer im Hinterkopf, hierfür werde ich jetzt definitiv bewertet und das nicht positiv.
Mhm.
Da hatte man auch nie das Gefühl, cool. Wobei doch auch, wenn du da was Gutes gemacht hast, hast du auch gedacht, cool, vielleicht wird das ja auch in der Videoanalyse angesprochen, dann so ein bisschen Ego streicheln. Aber meistens hast du im Kopf gehabt, okay, ich gehe jetzt vielleicht auch nicht auf 100%, ich spiele nicht zu aggressiv den Ball, so ging es mir. Mhm. Ich spiele nicht zu aggressiv den Ball, ich könnte hier auf den Pick gehen, aber ich mache vielleicht doch lieber das safe Play, einfach aus Angst, wenn ich jetzt auf den Pick gehe und er fängt den Ball und er macht den 100-Yard, oder sagen wir 80-Yard-Touchdown.
Mhm.
Ne? Das ist immer etwas, was mir Sorge gemacht hat. Und witzigerweise, Roman selber hat mir dann gesagt, einmal nach dem Spiel in Braunschweig, wo Bollmann gegen mich einen richtig kassen. Also ich hatte ihn in der Man-Coverage, in der Goal-Line. Und er hat über mich rüber den Ball gefangen.
Ja.
Und dann kam Roman zu mir an, defensive backs are Short on memory, but long on courage.
Ja.
Habe ich mir so gedacht, danke, du hast mir dabei nur begrenzt geholfen in den Videoanalysen. Aber den Spruch fand ich halt sehr, sehr treffend, ja, ne, dass man in der Lage sein muss, Dinge auch schnell, gerade als Defensive Back, weißt du selber, wir sehen meistens blöd aus auf dem Feld. Wenn man uns sieht, wenn man nicht gerade einen Pick fangen, lief etwas schlecht.
Ja.
Ne, und gerade wir sind immer im Nachteil. Wir sollten im besten Fall, wenn was schlecht lief, ist vergessen.
Auch das ist wieder so ein Glaubenssatz, den du gerade genannt hast.
Ja.
Du sagst, wir sind immer im Nachteil.
Ne? Naja, rein, weil wir halt reagieren müssen. Ne?
Ja, aber das ist ja wieder so was, ja,
gut,
wir sind immer im Nachteil, ist ja auch wieder so ein Glaubenssatz.
Ne? Ja.
Also ich kann mich zum Beispiel früher, das ist lange vor deiner Zeit, 1988, Jörg Bothe, einer der interessantesten Spieler, die wir in Hildesheim hatte, der konnte nämlich von Defense End, Linebacker, Safety, Tight End, Quarterback, der konnte alles spielen. Und ich weiß noch, als Mehran und ich damals mit ihm trainiert haben, und er war einfach die Führungsperson, und der hat dann zum Beispiel zu uns gesagt, Safety ist die geilste Position, die es gibt. Du hast hier die Macht über alles. Du bist hier der Gott, du kannst hier machen, was du willst. Das war seine Einstellung. Der hatte niemals gesagt, wir sind hier immer im Nachteil.
Ja.
Auch das sind so diese feinen Sachen. Ne? Also man sagt, ja, das ist mir so rausgerutscht. Nein, das ist nicht rausgerutscht. Das ist ein Teil der inneren Einstellung, die man hat. Ne? Und wenn man so sagt, ja, als Defense Back ist man immer im Nachteil, dann ist man ja schon wieder in so einer, auf irgendwas Negatives konzentrieren. Ne? Und das stimmt ja nicht. Man kann ja gucken, okay, als Defense Back, was ist mein Vorteil, den ich habe? Ne? Also was sind die Dinge, auf die ich mich konzentrieren kann? Also nur mal so als Nebendings, weil das glauben wir einfach viel zu oft, diese Sachen. Davon ist unsere ganze Welt voll gesüfft mit diesen Sachen. Ich nenne das immer so diese Opferhaltung.
Mhm.
Ja, jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, die Welt ist schlecht. Ja, alle Menschen wollen was Böses oder so.
Mhm.
Also als Defense Back bin ich immer im Nachteil.
Ja.
Nee, ich finde eine andere Haltung dazu.
Hast auf jeden Fall einen Punkt.
Ja.
Wir können, gerade wir sehen ja auch das ganze Spiel. Wir sehen das ganze Spielfeld, wir können so viel lenken und uns nur dann darauf beschränken, dass wir im Nachteil sind. Nee, wir sind eigentlich im Vorteil, weil wir den QB lesen können und gleichzeitig die Receiver sehen. Ne? Wir haben die großen Zonen, wir haben Zeit.
Ja.
Ne? Da hast du auf jeden Fall einen Punkt.
Und das sind ja wieder diese Sachen, nur was ich so meine, das sind die Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten können.
Ja, aber was halt krass ist, so dass es mir so in dem Sinne, also ich bin jemand, der selber von sich sagt, er hat wahrscheinlich sehr viele schlechte Glaubenssätze.
Ja.
Aber darüber habe ich noch nie nachgedacht. Naja, dass das jetzt einer sein könnte, das habe ich einfach so wirklich für bare Münze genommen. Ne, immer Defensive Back ist prinzipiell im Nachteil.
Ja.
Ich muss das Beste draus machen aus diesem Nachteil, ja. Aber ich bin's.
Ja.
So, und es einfach mal umzudrehen und zu sagen, nein, der Receiver ist vielleicht im Nachteil, weil er jetzt gegen mich eine Man-Coverage spielen muss. Ne?
Ja.
Einfach auch gar nicht arrogant, sondern einfach selbstbewusst zu sagen, nee, ich bin gut in meiner Man-Coverage, ne? Ich bin gut, zumindest im Press, ich bin gut im Press Man-Coverage. Ne? Ich brauche mir keine Sorgen machen, er muss sich die Sorgen machen, dass er nicht weg von der Line of Scrimmage kommt, weil ich hier an der Line dominieren kann.
Er muss den Scheißball fangen. Ne?
Also er muss den Ball fangen. Ich muss nur gut genug dran sein.
Oder?
Ne? Da hast du recht. Und im Zweifel.
Also er hat eine viel höhere Aufgabe da. So. Also von solchen Seiten kann man das natürlich.
Im Zweifel bin ich der. Und wenn er den Ball nicht fängt, egal wie schlecht ich war, kann ich immer noch so machen. Also das seht ihr jetzt auch nicht, aber die Arme so ein bisschen wedeln und sagen, incomplete. Das war überhaupt nicht dein Verdienst. Auch völlig egal. Kannst dich auch pushen.
Ja.
Siehst du in der NFL oft genug.
Ja,
Björn, ich würde sagen, wir sind auch schon wieder bei einer Stunde.
Wir
müssen hier langsam zum Ende kommen.
Ja.
Ich habe ja tatsächlich noch viel mehr stehen. Aber weißt du was? Vielleicht heben wir uns das auf und machen einfach mal noch eine Folge. Du hast es selber angedeutet. Sportverletzung wäre ja auch nochmal eine interessante Folge.
Ja, riesiger, total interessanter Bereich. Okay, im Football kommt es ja nicht so häufig vor, dass man sich verletzt.
Ja, ja.
Aber wir könnten es ja vielleicht trotzdem für Football ja auch mal reinbringen.
Also ich muss sagen, toi, 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 ich bin ganz gut durch meine Karriere gekommen.
Ich auch,
ja. Also ich kann mich da nicht beschweren. Aber da hat man schon, also ich weiß noch, in Berlin.
Wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so.
Ja, aber wenn ich doch, weißt du was, die Stories merken wir uns, und kommen vielleicht noch mal in einer Folge zusammen.
Ja. Aber ich weiß, was du meinst mit Ben in Berlin.
Das
ist wirklich eine interessante Story.
Die merken wir uns.
Und die merken wir uns.
Ist das hier ein Cliffhanger? Vielleicht ist das ein Cliffhanger.
Vielleicht, aber das ist halt wirklich ein interessanter Fall, der da ist. Und vielleicht können wir da ja wirklich mal. Ja.
Und weißt du, wir beenden das jetzt mit einer lockerflockigen Frage, um nicht mit ganz so ernstem Tobak hier die Folge zu beenden. Wie ich ja weiß, bist du Bengals-Fan.
Mhm.
Wir sind irgendwie ein NFL-Podcast.
Ja.
Wo landen die Bengals am Ende der Season?
Wie ich jedes Jahr sage, die werden den Super Bowl gewinnen.
Und dieses Jahr kann man das vielleicht mit etwas mehr Selbstbewusstsein sagen als in so manchen Jahren zuvor.
Ich habe das auch immer noch einen Tag vor dem Super Bowl einige Jahre gesagt.
Okay.
Auch, weil ich einfach dran glaube.
Siehst du, das ist ein guter Glaubenssatz, meinst du? Das ist eine Mentalität, die ich als Chargers-Fan nachvollziehen kann, die Torben zum Beispiel als Patriots-Fan natürlich nicht kennt, ne?
Nein.
So. Björn, vielen, vielen Dank für diese Folge, dass du wieder mitgemacht hast. Ja. Vielen Dank auch für diese ganzen wirklich wichtigen Tipps, die du den Leuten hier mit auf den Weg gegeben hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele, die das hören, dankbar dafür sind. Und ich freue mich schon, wenn wir dann vielleicht nochmal eine Folge machen zum Thema Sportverletzung, Björn.
Ich hätte Lust dazu. Das ist eines meiner größten Steckenpferde, Sportverletzung, super interessant. Aber gut.
So Leute, das notieren wir jetzt einfach mal als Ja. Das wird kommen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim NFL gucken, weil die Folge wird jetzt vor dem Game Day rauskommen. Also viel Spaß dabei und wir hören uns dann wieder, wie immer, jeden Dienstag, um die NFL-Woche zu besprechen und freuen uns auf weitere Sonderfolgen. Vielen Dank für euren Support. Folgt uns gerne auf Instagram, Twitter. Empfehlt uns all das, was Torben sonst immer sagt. Macht's gut. Ciao, ciao.